Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Deep Dive Health Tech. Heute zu Gast bei mir in der Sendung Professor Dr. David Matusiewicz. Hi David, schön, dass du bei mir in der Sendung bist.
Ja, hallo Patrick, ich freue mich auch, dass wir es jetzt endlich geschafft haben.
Ja, das Thema, wie ich deinen Nachnamen ausspreche, das hatten wir eben besprochen. Ich hoffe, es ist einigermaßen gelungen.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Lass uns doch mal gleich stark auf deine Person fokussieren. Ich hatte im Vorfeld mir überlegt und auch mal nachgedacht, wie viele relevante Köpfe gibt es denn in der Digital Health Szene in Europa, und mein Bauchgefühl sagt mir da so circa 100. Das sind sicherlich einige weniger im Dachraum, aber wenn ich an Dachraum und Digital Health Köpfe und Vordenker denke, gehörst du für mich definitiv mit dazu. Dementsprechend stell dich doch bitte mal kurz der Audience vor und dann gehen wir mal auch auf die einzelnen Stationen deiner Karriere ein.
Ja, Patrick, erstmal vielen Dank, dass du mich in deine geistige Top 100 nimmst. Das freut mich sehr und vielleicht wäre das auch mal ein schöner LinkedIn-Beitrag, die mal zusammenzutragen, wer das so ist und nicht als Ranking, sondern einfach nur, wer sind 100 Leute, denen man folgen sollte. Das sehe ich auch genauso spannend, weil genauso inspirieren mich ja auch viele Menschen, die ich über LinkedIn folge und ähnliches, und so ist das ja eine Community am Ende. Ja, mein Name ist David Matusiewicz, ich bin 38 Jahre alt, wohne in der Nähe von Recklinghausen, bin jetzt ungefähr 15 Jahre in diesem ganzen Health Tech, Digital Health Thema unterwegs. Früher hieß das eben anders, ne? Dieses irgendwie Gesundheitsmedizinmanagement, wo ich herkomme, und habe damals mit Routinedaten, also Krankenkassendaten, viel gearbeitet, auch mal eine Promotion geschrieben auf Basis von 4 Millionen GKV-Daten eine Versorgungsstudie gemacht. Und deshalb komme ich aus der Universität Duisburg-Essen bei Jürgen Wasem, dem einen oder anderen bekannt. Er ist heute auch der Schiedsmann bei der DIGA-Schiedsstelle und arbeite heute als Dekan und Institutsdirektor an der FOM-Hochschule, der zweitgrößten Hochschule in Deutschland für berufstätige Studierende. Also ich habe ungefähr... Also die Hochschule hat ungefähr 60.000 Studierende, in meinem Hochschulbereich sind es ungefähr 6.000, die alle irgendwo in der Krankenkasse, im Krankenhaus, Pharma, Apotheke, you name it, arbeiten. Also deswegen bin ich da eigentlich, glaube ich, ganz gut auch aufgestellt, was ein Feedback aus der Branche, aus verschiedenen Akteuren betrifft, weil jeden Abend, oder nicht jeden, aber jeden zweiten, dritten Abend mit denen auch diskutiere über diese Themen. Genau, und ja, mein Thema ist, wie gesagt, digitale Gesundheit, kann man kurz zusammenfassen, und deswegen setze ich mich dafür ein, intrinsisch motiviert, weil ich immer wieder das System erlebe, wie schrecklich das ist, wie langsam es ist, wie analog es ist. Das ist so meine größte Motivation.
Im Vorfeld hatten wir auch drüber gesprochen, mir wäre es wichtig, heute David zu dechiffrieren. Was meine ich damit? Du bist in der Lehre tätig. Du bist nach all dem, was ich herausfinden konnte, Seriengründer. Du bist unglaublich starker Netzwerker in unterschiedlichen Formaten und in unterschiedlichen Bubbles. Bist in letzter Zeit sehr stark auch auf LinkedIn in Erscheinung getreten. Einer deiner ersten Newsletter-Abonnenten für dein Digital Health Newsletter war sicherlich ich. Also da freue ich mich auch auf die künftigen Editionen, auf guten Content. Aber unter all diesen vielen Bereichen und Tätigkeiten, gibt es da so eine Headline, worauf du hinzusteuerst und was dir am wichtigsten ist?
Ja, so eine gute Frage. Ich habe tatsächlich nicht selber für mich eine Strategie entwickelt. Also ich habe schon immer zwei Dinge versucht. Ich habe versucht, Gas zu geben. Das war bei der Promotion so. War einer der schnellsten, die am Lehrstuhl fertig waren. Wir gingen sich darum, die 100% zu kriegen. Wir waren nur 90% okay. Und es hat trotzdem gereicht, das international zu publizieren. Mir ging es darum, schnell voranzukommen. Und das andere ist so ein bisschen diese Übererfüllung. Ja, also ich versuche mal, meine Aufgaben so ein bisschen besser zu machen, als man es von mir erwartet. Und dann schaffe ich zumindest die Erwartungshaltung am Ende des Tages. Und das sind so vielleicht so vom Mindset her diese zwei Dinge, die mich vielleicht auch prägen, so als Klammer. Also jetzt eine Strategie habe ich jetzt nicht. Ich will jetzt nicht unbedingt reich werden, dass ich sage, in 5 Jahren muss ich mehr arbeiten. Ich will jetzt nicht unbedingt irgendwie im Journal die meisten Impact-Punkte haben als Wissenschaftler. Ich will jetzt nicht irgendwie CEO von irgendwas werden oder sonst was. Also das, wenn alles irgendwie klappt, wunderbar, nehme ich gerne mit. Aber mir geht es einfach darum, jetzt in letzter Zeit auch Spaß zu haben. Also ich will an meinem Beruf Spaß haben, ich will Leute treffen, die mich inspirieren, ich will, dass jeder Tag irgendwie so beginnt, dass ich sagen kann, hey, das war, ich freue mich drauf auf die Termine, so wie das hier, ne? Da freue ich mich drauf, heute mit dir mich zu unterhalten, weil wir es nicht gemacht haben, dann auch ein bisschen Brezel die nächsten Tage mit dir zu treffen und auch die anderen zu treffen, und das ist für mich eine schöne Woche, und wenn ich möglichst viele dieser schönen Wochen habe, dann bin ich halt glücklich und zufrieden, weil ich glaube, es geht uns allen zumindest so gut, dass wir jetzt nicht irgendwie nicht unsere Rechnung zahlen können oder dass wir irgendwie nochmal eine Plakette brauchen, nochmal eine Abzeichen, nochmal, weiß ich nicht, nochmal ein Zertifikat. Das haben wir alles hinter uns gelassen. Deswegen, wie gesagt, Spaß haben, Freude haben und sich irgendwie weiterentwickeln, das ist so ein bisschen mein Ziel.
Ich glaube, da sind wir relativ nah beieinander. Es geht nicht um das Ego, sondern es geht, ich sag mal, darum, sinnvolle Dinge zu tun und vielleicht auch ein bisschen in diesen Bereichen eine Art Spieltrieb zu entwickeln und auch, ich sag mal, mit uns als jüngerer Generation in Anführungszeichen auch anderen zu zeigen, uns geht es wohl um das Thema Geschwindigkeit und es geht uns auch wohl um das Thema Machen. Man kann auch mal auf die Schnauze fliegen, aber Hauptsache wir machen mal, wir schieben mal ein paar Themen an, bevor wir die Dinge zu Tode analysieren, wie wir es gern in der Vergangenheit gemacht haben und letzten Endes dann doch nichts getan wird.
Genau, also dieses Spieltrieb fand ich ganz spannend, weil ich habe auch so ein bisschen diese These, Erwachsene haben es verlernt, Kind zu sein, aber wollen es irgendwo schon noch punktuell. Ich glaube, das haben dann viele, wenn sie werden älter, Eltern werden, dass sie dann nochmal irgendwie, hey, irgendwie Sachen ausprobieren, wie sich Lego kaufen oder was auch immer, um selbst auch nochmal ein bisschen, ne, damit wieder in Berührung zu kommen, unterm Deckmantel des Kindes. Von daher, diese Elemente nehme ich ja mit, was ja mitgekriegt, dass ich sehr viele Veranstaltungen in letzter Zeit ja mache, weil ich will so ein bisschen auch dieses Thema einfach nette Events mit Healthcare und Networking verbinden. Und ich glaube, das fehlt so ein bisschen gerade. Also ich war dieses Jahr sehr viel unterwegs auf OMR, auf Hinterland of Things. Jetzt wollte ich zu Greentech von Nico Rosberg, habe es aber leider nicht geschafft letzte Woche. Aber jetzt Bits and Brezels diese Woche etc. Und das inspiriert mich und ich denke, davon brauchen wir viel mehr auch in der Digital Health Szene. Und da mache ich jetzt einfach, ne, also alle sitzen wie im Bus und warten, dass er losfährt. Ich setze mich ans Steuer und fahre jetzt einfach mal los. Und bis jetzt klappt das ganz gut.
Coole Sache. Also ich habe ein 9-Euro-Ticket. Ich steige auf jeden Fall mit ein.
Ja, super.
Ich habe eine These, was Digital Health anbelangt, dass es in Anführungszeichen salonfähiger wird. Wir hatten in der Vergangenheit, wenn wir von Medizin gesprochen haben, wir wissen ja, wir haben es mit einer regulierten Industrie zu tun, aus gutem Grund natürlich. Aber trotzdem, je mehr wir in Richtung Digitalisierung gehen, desto mehr gehen wir auch in Richtung Commodity. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, in meinem Netzwerk befinden sich auf der investierenden Seite nicht nur Healthcare-Spezialisten, sondern mittlerweile auch Automobilkonzerne oder Luftfahrtkonzerne, weil die der festen Überzeugung sind, dass sämtliche Digital Health Services eines Tages mal ins Automobil oder ins Flugzeug einziehen werden. Wie blickst du darauf jetzt auch im Hinblick, dass du gesagt hast, du besuchst viele Veranstaltungen und versuchst auch wirklich dort das Thema Digital Health ja, in die breite Masse zu tragen?
Ja, ist ein guter Punkt. Vielleicht weißt du es auch noch gar nicht, weil ich ja so viel mache manchmal, dass man das gar nicht mal als Überblick bekommt. Deshalb waren jetzt auch viele früh, bevor das Newsletter das geclustert zu haben. Also ich mache zum Beispiel mit der Automobilindustrie einmal im Jahr die Automotive Health Conference, genau aus diesem Grund. Da machen wir mit Volkswagen insbesondere, aber auch mit Daimler und Audi waren dabei und so weiter, halt so ein Thema, was jetzt zwei Branchen zusammenbringt. Nämlich ein Auto hat 300 Sensoren, von irgendwie Pedalkräfte, Rückenschmerz über psychische Erkrankungen, Demenz, Früherkennung über Lenkverhalten, Depression über Atmung und, und. Also ich kann da super viel Herzinfarkt, Prognose etc. machen. Und zufällig ist der Neuwagenkäufer genauso alt wie der Herzinfarktpatient, also um die 50. Deswegen glaube ich schon, dass wir hier einfach dieses branchenübergreifende, das ist, glaube ich, das, was in Zukunft das nächste Ding ist. Und man sagt, man braucht mindestens drei Branchen für eine Innovation. Und ich glaube, je mehr wir branchenübergreifend unterwegs sind, desto eher kommt sozusagen die Innovation zustande. Und auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, in jeder Branche, die es gibt, steckt Gesundheit mit drin. Das haben wir ja Corona gesehen. Ne, da kam Corona, da ging gar nichts mehr. Keine Branche hat mehr funktioniert. Genauso das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt. Wenn immer die Welt zusammenbricht, dann haben wir auch keine Branchen mehr. Und genauso verschmilzt das alles. Und das finde ich auch ziemlich spannend, nämlich Inspiration aus anderen Branchen. Man sagt so, die sind in ungefähr 10 bis 12 Jahre voraus. Lass es nur 6 Jahre sein, egal. Also auf jeden Fall sind andere Branchen wie E-Commerce, Automotive, Flugindustrie weiter als das Gesundheitswesen. Und ich glaube, dann können wir davon lernen, nicht die gleichen Fehler zu machen, wie die schon gemacht haben, wenn wir schon hinterherhinken und entsprechend langsam aufzuholen.
Sehr, sehr spannend, David. Und ich wusste es tatsächlich noch nicht. Siehst du, lohnt sich doch einen Podcast zu betreiben, weil man dann ordentlich Input immer bekommt. Stichwort Netzwerke in Digital Health. Unter deinen vielfältigen Tätigkeiten und Netzwerken magst du mal zwei, drei herausheben, was du da tatsächlich tust und wer sich in diesen Netzwerken befindet?
Ja, also vielleicht ist das Aktuellste, das Spannendste, diese ganze 10x Digital Health Movement. Das hat nichts mit 10x Frank Thelen zu tun und so. Das hat was damit zu tun. 10x kommt aus der Raumfahrt und heißt, ich will etwas 10-mal besser, schneller machen. Also keine inkrementelle Veränderung, also langsam, das können wir ja ganz gut, ne? Die Mühlen im Gesundheitswesen malen langsam, bla. Darum jetzt große Sprünge nach vorne zu machen. Und das ist vielleicht ganz interessant. Und so bringe ich Leute zusammen, aber ich mache das an einem sehr demokratischen Ansatz. Also erstens geht es nicht darum, teure Tickets zu verkaufen. Die meisten Veranstaltungen, die jetzt auch waren, oder alle, waren kostenlos, sondern eben darum, Menschen zusammenzubringen, die Community, und dann kommt der Payoff irgendwann später, indem irgendwelche Leute was zusammen machen, ich mit irgendeinem was mache und und. Also es kommt irgendwann von alleine, ist meine These. Also ich will einfach nur Leute zusammenbringen. Und so war das zum Beispiel ganz witzig. Letzte Woche in Berlin war Hauptstadtkongress, ne, wo viele auch waren. Und da, einen Tag vorher, saß ich im Zug und hatte das Problem, am Mittwochabend wollten mehrere sich mit mir treffen. Und da kriege ich ja zeitlich nicht hin. Und dann habe ich das so ein bisschen den Spieß umgedreht, habe eine Freundin von mir angerufen, die ein Cannabis-Startup hat, weil ich weiß, die wohnt auf dem Dach, 18. Stockwerk, mitten in Berlin, und habe gefragt, hey, kann ich 10 Leute mitbringen? Ja, und dann habe ich die alle eingeladen auf so eine Rooftop-Party. Ich habe schnell irgendwie in meinem Smartphone einen kleinen Flyer gebaut, alles aus dem Zug heraus. Habe diesen Flyer den 3 Leuten geschickt und die fanden das so cool, dass die gesagt haben, hey, kann ich noch jemanden mitbringen? So, ja, bring jemanden mit. Und dann hatte ich mein Limit war bei 10 Leuten sozusagen, die da irgendwie auf dem Dach konnten, und am Ende waren es knapp 50 am nächsten Tag, weil das einfach cool war, weil alle Spaß hatten. Die mussten unten klingeln, privat klingeln bei irgendeiner Wohnung, die sie nicht kannten. Und das Passwort war alles kann, nichts muss. Und wenn sie das gesagt haben, durften sie hoch. Und hatten da einfach Riesenspaß, und die Bilder auf LinkedIn, die sprechen Bände, die werden heute noch gepostet. Und eine kam sogar extra aus Paris angeflogen, um mit uns ihren Geburtstag auf dem Rooftop zu feiern.
Worum geht es maßgeblich in dem Digital Health Newsletter, den du jetzt über LinkedIn verbreitest?
Also genau, das ist auch so eine Idee gewesen, jetzt relativ kurzfristig, weil ich habe schon immer versucht, Zeitschriften rauszubringen. Ich habe gedacht, hey, so eine Digital Health Zeitschrift wäre cool. Aber das war immer zu teuer. Also so eine Zeitschrift ungefähr 50.000 Euro, weil die Redaktion und Druck und Layout, bla. Und deshalb habe ich mich überlegt, brauche ich jetzt eine Zeitschrift oder geht das auch anders? Und habe zum Beispiel bei Kaga Dermatology habe ich ja so ein Digital Health Editorial. Das sind so mehrere Seiten zum Thema Digital Health Dermatology. Das ist schon mal cool. Also in jeder Zeitschrift erscheint quasi, ne, so ein paar Seiten, und ich puzzle das so zusammen. Das macht mir Spaß. Auch das ist wieder ein Netzwerk, nachhaltig. Und ich habe jetzt bei Health and Care Management eine eigene Kolumne und jetzt in Zukunft bei DUP Unternehmer, das ist so ein Mittelstandsmagazin, da auch zum Thema digitale Transformation eine Kolumne. So, aber muss auch sagen, bei diesen ganzen Zeitschriften, egal welche, am Ende tanze ich ein bisschen nach deren Pfeife. Das heißt, nee, der Satz muss raus, nee, das muss nochmal betont werden. Und ich will einfach 100% das so kommunizieren, wie ich es will. Und mir ist es egal, wenn am Ende zwei Typos drin sind. Ich will das einfach schnell zusammenschreiben, ich will es raushauen, dann, wann ich will, wie ich will und nicht 2 Monate später. So, und deswegen ist Newsletter, so, eigentlich ist das total so ein altes Instrument, ne, Newsletter. Aber ich bin selber überrascht und begeistert, dass ich habe jetzt 2 Newsletter rausgebracht. Der erste war letzte Woche zum Thema, nee, vorletzte Woche Sonntag zum Thema Geschwindigkeit, weil das ist nun mal das Wort, was mich sehr stark prägt. Und jetzt was ganz anderes, womit man vielleicht nicht mich sofort mit assoziiert, mit Freundlichkeit, ja. Aber das ist auch so ein saloppes Wort, Freundlichkeit, so ist ja eh da oder ist nicht wichtig. Aber das hat mir nochmal gezeigt, doch, das ist wichtig. Und das war jetzt das zweite Thema. Und es hat mich gefreut, dass jetzt nach, ja, 2 Newslettern schon knapp 5.000 Leute das so gut fanden, dass sie das abonniert haben. Und ich habe auch, also bei meinen Newslettern habe ich auch den Anspruch, etwas zu lernen. Also es geht nicht nur darum, mir eine weitere Bühne zu schaffen, wo ich sage, hey, ich bin so toll, hey, hier mein Buch, hey, hier, sondern natürlich hat das was mit mir zu tun, ist ja mein Newsletter, ist ja meine Themen, aber ich gebe anderen eine Bühne. Also Newsletter 1 aus Michael Friebe, der irgendwie MRTs auf dem LKW gepackt hat und durch Deutschland gefahren hat, aus Castrop-Rauxel. Jetzt was Alice Martin, die für Freundlichkeit steht, die so ein, in Indien jemanden da unterstützt und der ich da mithelfe, diesen Spendenaufruf und so weiter. Also ich versuche mal, eine Person zu identifizieren, das an dieser Person so ein bisschen lang zu hangeln, weil ich mit der mehrere Sachen mache und meine Themen natürlich mit reinzubringen und das strukturiert mit zum Beispiel dem Framework der Woche, auch ein Framework jedes Mal reinzubringen, dass die Leute einfach was lernen, nicht nur unterhalten werden.
Wie kam es zu dem Thema Freundlichkeit?
Das ist eine gute Frage, aber das war tatsächlich, ich hatte eine Veranstaltung jetzt vor, wann war das? Freitag war das, also kurz bevor ich den Newsletter, ich hatte eigentlich ein anderes Thema. Und dann hatte ich eine Veranstaltung beim AOK-Bundesverband und da waren Krankenkassenmitglieder, also alle AOK in Deutschland. Und ich hatte ein Keynote und habe das Thema Bürokratie, also ich habe da wirklich mal abgerockt, so wo die Krankenkassen nicht verbessern. Die müssen schneller werden, die müssen weniger Bürokratie. Ich habe dann so einen Haufen Papier genommen vom Kopierer, habe denen das über die Köpfe geschmissen und gesagt, wir müssen das Papier verbieten und so weiter. Und da kamen dann welche, im Nachhinein meinten ja, leider war. Und ja, irgendwie, ich fühle mich jetzt mal Krankenkasse irgendwie als rückständig und so weiter. Und habe ich gedacht, also irgendwie, das war so ein bisschen das Gefühl, ich wollte die sozusagen aufzeigen, dass man eben die Branche auch anders sehen muss, konstruktiv und so weiter. Aber ich habe gedacht, ich hätte es ein Stück weit noch freundlicher machen sollen. Ja. Mit Papier, ich habe leider hatte eine Papier wie vom Kopf gekriegt als Krankenkassenmitarbeiter. Also, das war so für mich der Ansatz, wo ich gesagt habe, eigentlich muss ich nochmal das Thema Freundlichkeit adaptieren. Weil selbst wenn man irgendwie Sachen kritisch anspricht, was man besser machen kann, man kann es auch irgendwie konstruktiv kritisch betrachten. Aber auf der einen Seite sollte man irgendwie freundlich zu sein. Ich war ja freundlich, ist ja nicht so, dass ich nicht freundlich war, aber man kann immer noch ein Schüppchen mehr drauflegen, dass alle sich gewertschätzt fühlen und daran scheitert die Branche und dieses Haifischbecken Gesundheit und so weiter. Und das war tatsächlich der Auslöser, da nochmal genau mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Ein schönes Thema und im Digital Health Kontext, glaube ich, erstmalig, dass man darüber spricht. Also ich persönlich nutze aufgrund meiner Erfahrung immer das Mittel Zuckerbrot und Peitsche. Wir Deutschen sind ja wirklich wunderbar im Beschweren. Ja? Wir beschweren uns über alles, dass es nicht läuft, dass es nicht zu schnell geht. Keine AI-Strategie, kein eigenes mobiles Betriebssystem, bladibladibla, das wissen wir alle. Und ich glaube, wir wären alle gerne konstant freundlich, aber ab und zu musst du dann doch mal, ich sag mal, shake the tree ein bisschen spielen, um die Leute wachzurütteln, damit es sich überhaupt etwas in Bewegung setzt. Also ich sag mal, eine gute Balance zwischen diesen beiden ist zumindest meine Erfahrung. Ich wäre gerne konstant nur freundlich, aber ab und zu muss man doch mal, ich sag mal, eine ordentliche Meinung raushauen. Das merke ich jetzt auch seit meinem verstärkten Engagement auf der LinkedIn-Plattform, dass das Thema Meinung und ich sag mal auch Kontroverse ja gewollt ist und auch am besten tatsächlich ankommt, weil ansonsten gibt es keine Interaktion mit der Audience.
Ja, sehe ich genauso und genau dieses Hin und Her und diese Amplitude, die ist genau das. Das ist genauso wie mit dem Thema Glück, ne? Und aus der Glücksforschung. Glück ist auch nicht der Normalzustand, sondern eher ein unregelmäßiger Ausnahmezustand. Und deswegen, ich will die ganze Zeit glücklich sein, auch wenn ich das jetzt auch am Anfang des Podcasts erwähnt habe, dass das mein Anspruch ist, ist mir auch klar, dass ich es nicht schaffe, die ganze Zeit irgendwie happy durch die Gegend zu laufen. Ich nehme ja auch keine Drogen. Ja. Also deswegen, glücklich sein ist einmal am Tag eine Stunde oder so glücklich und der Rest nicht 23 Stunden harte Arbeit, Schlaf und Überleben, auch okay. Ja, dann ist das eben so. Aber ich glaube, das müssen wir lernen, dass beides geht und man ab und zu wirklich hart sein muss, um auch voranzukommen. Aber auf der anderen Seite so eine Payback-Phase hat, wo man auch anderen dankt, dass man vorangekommen ist und auch anderen hilft, die jetzt gerade nicht das Glück haben. Genau.
Lass mal ganz kurz über Digital Health in Deutschland sprechen. Wo siehst du die größten Defizite oder wo müsste man anders gesagt am ehesten anpacken, damit man einen großen Impact erzielt? Also ich versuche das für mich immer so ein bisschen aufzudröseln. Wir sehen ja sehr viele Technologien aus den Bereichen und investieren in diese Unternehmen. Du hast einmal sozusagen die Deep Tech Säule, wo du, was weiß ich, zum Beispiel smarte Algorithmen hast. Du hast oftmals Plattformansätze, wo es eher um das Thema Accessibility geht. Du möchtest sehr viele Menschen zusammenbringen. Aber dann auf der systemischen Seite hast du natürlich, ich sag mal, Digitalisierungsgrad Fragezeichen. Du hast schlechte oder ineffiziente Prozesse. Also wir haben wahnsinnig viel zu tun. Und ich glaube, wenn wir mal, wenn überhaupt, wenn wir in Rente gehen, wird da immer noch einiges zu tun sein. Aber jetzt unter diesen Bereichen hast du da irgendein Steckenpferd, wo du sagst, ich konzentriere mich jetzt auf diesen Bereich, weil ich glaube, damit den größten Impact zu generieren.
Ja, eine sehr gute Frage, Patrick. Zunächst einmal, ich glaube, dass wir verschiedene Technologien haben, die einfach, Frank Thelen nennt das Baukasten der Zukunft, aber ich nenne das eben, es gibt viele exponentielle Technologien, zum Beispiel Robotik, Blockchain, Künstliche Intelligenz, Virtual Reality und so weiter. Also diese Technologien einzeln betrachtet sind schon in ihrer Hockeystick-Kurve, in der Exponentialität schon wichtig. Aber die Kombination all dieser, das bringt uns aufs nächste Level, dass wir, weiß nicht, wir brauchen eine Cloud-Lösung, um Daten zu transferieren. Wir brauchen eine Blockchain-Lösung, damit sie sicher sind. Wir brauchen dann eben, dann haben wir viele Daten, dann darauf setze ich eine KI auf, die dann wiederum irgendwie automatisiert irgendwie neue Ergebnisse erzeugt, dass ich irgendwie unendlich damit mit Avataren sprechen kann und nicht mehr mit dem Arzt nur die 3 Minuten habe, etc. Also ich glaube, die Kombination verschiedener Technologien, deshalb bin ich jetzt nicht einer, der sagt, ich mache jetzt nur noch Deep Tech oder ich mache jetzt nur noch Marketing oder ich mache jetzt nur noch Controlling oder ich mache jetzt nur noch irgendwie Dermatologie oder was auch immer, weil das die Fachgrenzen werden, die Silos werden aufbrechen. Ne? Das heißt, wir werden diese ambulant stationäre Pflege, das wird wegwischen. Das werden die Fachgebiete innerhalb der Medizin, Dermatologie, Rheumatologie, Röntgen, das wird auch alles irgendwie verschwimmen. Und wir werden das große Ganze, Big Picture, dann am Ende sehen und haben. Und deswegen bin ich eher jemand, der auch gar nicht weiß, jetzt mache ich irgendwie im Automotive Health und morgen mache ich vielleicht Nutrition. Weiß ich nicht. Ne? Also genau wie Douglas jetzt gerade irgendwie von Kosmetik hin zu Arzneimitteln sich transformiert vom Geschäftsmodell. Und das finde ich ja das Spannende daran. Deswegen sehe ich so verschiedene Verticals und verschiedene horizontale Linien, aber sehe es eher so als Matrix, als Raster und da verschiebt sich das eine oder
andere. Du bist ganz klar als der Connecting the Dots Guy positioniert.
Genau. Ja, gut. So habe ich das noch nie gesehen, aber das schreibe ich mir direkt mal auf.
Mit Überschriften habe ich es auf jeden Fall. Ja. Hat Europa, und wir wissen, was wir alles technologisch verschlafen haben, eine Chance? Blickst du optimistisch oder pessimistisch nach vorne?
Also ich mache das grundsätzlich pessimistisch, weil wir können ja insgesamt viel rumheulen. Es ging uns noch nie so gut wie jetzt. Und die Vorzeichen sind jetzt auch nicht so schlecht, trotz der ganzen Krisen, Corona, Krieg, Affenpocken und so weiter. Ist alles irgendwie, gab es auch eine Geschichte schon alles. Natürlich haben wir unterschiedliche Systeme. USA ist ja Geschäftsmodell getrieben. Die können gut Marketing machen, die können groß skalieren, siehe GAFA und so weiter. Oder Gamma jetzt in dem Fall, China ist sehr kontrollbezogen und wir Europa haben dass der Faktor Mensch eine große Rolle spielt. Und das ist unser Asset, also glaube ich auch, wenn wir jetzt über Apps, über Healthcare-Lösungen, Dienstleistungen sprechen, dass ein Europäer, der wird immer eine europäische Plattform, eine europäische Dienstleistung-App bevorzugen, weil er weiß, wenn irgendwo mit Daten vernünftig oder einigermaßen vernünftig umgegangen wird, dann zumindest in Europa, ne? Weil die USA will alles Mögliche verkaufen und China kontrollieren. Und deswegen glaube ich, dass europäische Lösungen deswegen auf dem globalen Markt auch in Zukunft eine große Rolle spielen, aufgrund des Mindsets und der Wertschätzung, die wir so haben. Und da ist die DGSVO zum Beispiel jetzt ausnahmsweise mal Vorteil vielleicht. Und durch Initiativen wie Gaia X und Folgemodelle haben wir auch, glaube ich, jetzt große Modelle geschaffen, wo Datenräume geschaffen werden, weil ich glaube, jetzt nur als Deutschland, nur als Frankreich und so weiter kommen wir nicht voran. Wir müssen schon innerhalb von Europa uns vernetzen, um da auch genügend Impact zu haben generell. Aber jetzt mache ich mal den Zoom wieder raus und gucke mal nach Deutschland und lass mich ganz kurz nach NRW mal schauen, weil da wohne ich nun mal und da lebe ich. Und diese ganze Initiative, die ich habe, hat auch das Ziel, NRW auch so ein bisschen ins Licht zu rücken. Und da haben wir mit der RAG-Stiftung jetzt einen richtig krassen Player am Markt mit 21 Milliarden Euro. Das ist die größte Stiftung Deutschlands. Sie sitzt in der Zeche Zollverein vor der Tür. Und die wollen Healthcare als Ökosystem neben anderen, jetzt gerade machen sie Wasserstoff, aber als nächste wird Healthcare sein. Und die haben jetzt so eine Healthcare-Startup-Studie rausgebracht, wo ich auch so ein bisschen am Rande dabei war. Ich werde versuchen, jetzt noch eine Folgestudie mit denen zusammen zu machen, wo wir das nochmal beleuchten. Aber die investieren über Brick, und das ist der Company-Builder von denen, BRYCK, jetzt insgesamt 250.000 Euro pro Startup und bieten Coworking-Spaces und Veranstaltungen, Schulungen, Sprints an. Aber die RAG-Stiftung selber, wenn die das gut finden, können noch zwischen 3 bis 20 Millionen pro Startup investieren. Und das ist, nochmal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, dass der Added Value, der vorher nicht da war, nämlich einer, der Kohle in die Hand nimmt, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und nicht nur irgendwie, ja, Hackathon und ja, wir feiern uns, ja, wir machen tolle Konzepte, aber wir brauchen Geld, um Innovation auf die Straße zu bringen. Die Startups, die müssen einfach viel Geld für Marketing ausgeben, Personal, Business Analysts, Programmierer, und das kostet Geld, und deswegen freue ich mich, dass jetzt diese Zeit gekommen ist, um wirklich auch was zu verändern.
Das freut mich wirklich zu hören, jetzt auch mit der RAG-Stiftung, wie stark sie sich in das Thema Healthcare reinknien. Du weißt vielleicht, ich habe SQS vor knapp 8 Jahren gegründet, unter anderem auch mit dem Ziel, Europäer zu mobilisieren, mehr mutig zu sein, was neue Technologien anbelangt in unserer doch so wichtigen Industrie. Weil wenn du nicht gesund bist, dann kannst du dich auch nicht um andere Industrien kümmern. Also da, ich sag mal, einen starken Player an der Seite zu haben, der so engagiert und committed für dieses Thema ist, absolut Hut ab. Erlaub mir eine Frage in Richtung die aktuelle Marktsituation. Das ist ja voll, die Online-Medien oder die Magazine sind voll davon, auch ein bisschen ja, Angst zu schüren, Inflation, Rezession und Co. Diverse Medien berichten, dass Startup-Finanzierungen einbrechen, sich Bewertungen halbieren etc. pp. Wie nimmst du das Ganze wahr und wie übersetzt du das Ganze für dich, für die Digital Health-Szene?
Ja, so eine gute Frage. Also ich habe das an meinem Aktienportfolio leider auch gemerkt. Ich habe Tesla, aber auch fast nur Aktien, die in diesem ganzen Nasdaq-Thema unterwegs sind. Da habe ich auch stark gemerkt, dass der Markt jetzt gerade sehr nervös ist. Auf der anderen Seite ist das nun mal eine normale Korrektur. Ja? On the long run muss man das aushalten. Deshalb sollte man immer nur mit dem, was übrig ist, da spekulieren und nicht, oder investieren eher, nicht spekulieren. So. Ich gebe dir recht, ich höre das auch aus den VC-Kreisen, Business Angel-Kreisen und auch anderen Kreisen, dass jetzt gerade sehr viel Nervosität da ist und auch viele halt Angst haben, dass noch mehr Geld abgezogen wird und auch Investments abgezogen werden, nicht weiterfinanziert werden und vor allem auch nicht neu investiert werden. Und ich kenne Startups mittlerweile, da wurden Bewertungen um 9/10 teilweise gekürzt. Also von, ich sag mal jetzt eine Zahl von 20 Millionen auf 2 Millionen runter. Und das ist die harte Realität. Also es geht nicht nur in die eine Richtung. Tolle PowerPoint-Slides und schon bin ich 1 Million Euro wert. Geht auch in die andere Richtung. Und das muss uns einfach klar sein, dass es am Ende eine Frage ist, was für ein Wert steckt dahinter. Deshalb so Bitcoin etc., ne, da stellt sich ja schon die Frage, was ist denn dahinter, dass den Wert da stimmt. Also ich glaube, es kommt auf die Perspektive an. Also ich glaube, kurzfristig kann es nochmal richtig crashen. Mittel- und langfristig wird es wieder weitergehen. Weil wo ist sonst die Zukunft, wenn nicht in Technologie? Ja, also wir leben doch in einer Welt, man kann sich doch ohne Internet und so weiter gar nicht mehr vorstellen. Und deswegen, das ist die Zukunft. Und deswegen, selbst wenn es jetzt noch mal weiter runter geht, dann kommt irgendwann der Turning Point, der Tipping Point und dann geht es wieder hoch. Da muss man einfach drüber stehen.
Ich stelle mal eine These auf. Weißt ja, dass wir in Digital Health Startups investieren und das Ganze zusammen betrieben mit einem ja, recht großen europäischen Investorennetzwerk. Und ich habe noch keinen starken Knick nach unten jetzt erlebt. Wir haben das Ganze versucht, so gut es geht für uns zu analysieren und versuchen oder sagen, man muss doch eine Linie zeichnen zwischen Tech-Unternehmen und Tech-Unternehmen aus der Medizin. Die vergangenen Finanzierungsrunden von Tech-Unternehmen, lass es ein Online-Lieferdienst sein, das ist ja wirklich in kürzester Zeit in den Unicorn-Status hineingelaufen. Ja, mit diversen Finanzierungsrunden und das ging alles sehr, sehr schnell. Es geht aber auch jetzt sehr, sehr schnell wieder nach unten. Und da kann man sich natürlich fragen, waren da die Bewertungen bei den einzelnen Finanzierungsrunden immer angemessen oder auch nicht? Und wenn ich das jetzt auf Digital Health Finanzierung irgendwie zurückziehe, dann kann ich schon sagen, die Bewertungen waren in den seltensten Fällen bis eigentlich nie emotional aufgeladen. Nummer 1. Und Nummer 2, ein Healthcare-Investor ist an sich ein anderer Typ als ein reiner Tech-Investor. Es geht doch ein bisschen mehr um Sustainability, es geht mehr um Nachhaltigkeit. Und Investoren aus diesem Bereich ist es bewusst, dass es nicht von heute auf morgen schnell in den Unicorn-Status geht, sondern dass es stetiger und langsamer geht und dass es ein langfristiges Investment ist. Würdest du mit dieser Beobachtung einhergehen oder Hast du da eine andere Meinung dazu?
Ja, also würde ich erstmal mit eingehen und man nennt das ja auch irgendwie Purpose Startups, glaube ich, ne? So ein bisschen, man hat eine klare, oder Social Startups, man hat eine klare Zielrichtung, man will was Gutes tun und es sind auch generell gerade innen so als Startup mit dem ersten verdienten Euro gebe ich schon irgendwie 1% ab und mache was Gutes damit. Und ich glaube, passt gut in die Zeit. Und dieses Unicorn-Thema finde ich auch so ein bisschen zu hoch gegriffen. Wir haben drei Unicorns, glaube ich, jetzt, oder Sunicorns in Europa. Das ist einmal Ada, Care Syntax und Kaya, glaube ich, wenn ich das nicht im Kopf habe. Also die bald Unicorn werden sein können. Aber ich habe letztes Mal Michael Friebe, Newsletter Nummer 1, da auch nochmal drüber gesprochen. Er meinte, David, Unicorns ist das eine, aber Zebras sind das andere. Zebras sind die, die halt diesen Impact haben, die eben nicht eine Bewertung von ungefähr 1 Milliarde wollen, sondern ein bisschen weniger, aber irgendwie dafür etwas nachhaltiger das Ganze. Und das ist vielleicht auch nochmal ein guter Ausspruch. Es geht nicht immer nur um Unicorns, sondern auch mal um Zebras. Und ich glaube, es gibt auch noch auch da eine Vermischung wieder, eine Grauzone. Und wenn ich mir zum Beispiel jetzt ein Feld anschaue, wo ich beruflich wohlgemerkt ein bisschen mehr zu tun habe, ist Cannabis-Startups. Da ist ja so ein Green Rush jetzt gerade. Und da sieht man, auf der einen Seite gibt es die Anzugträger, denen ist egal, ob sie in Rohöl oder Cannabis investieren, ne? Weil Hauptsache, das ist jetzt das nächste große Ding. Und andere wiederum, die sagen, hey, es geht um Recreation, Mental Health, Microdosing und so weiter. Da tun wir den Menschen was Gutes, weil in der Psychotherapie seit 20 Jahren gefühlt sich nichts verändert hat. Und da gibt es die und die innerhalb der gleichen Branche, innerhalb des gleichen Themas. Ne? Aber so ist es immer, glaube ich. Es gibt immer welche, die wollen einfach Geld verdienen, ist ja okay. Am Ende Geschäftsmodelle, es geht um Rendite, es geht knallhart um Finanzierung. Und andere wiederum wollen die Welt verbessern. Und ich glaube, wenn wir beides haben, dann geht das auch voran.
David, wir haben eine spannende Woche vor uns. Du wirst dann auch vor einigen Wochen erfahren haben, es gibt eine Bits and Pretzels in der Health Tech Edition. Hast du dich genauso gefreut wie ich?
Unbedingt. Ich habe mich ja fast selber eingeladen, weil ich so lange genervt habe, bis sie mich eingeladen haben.
Hast du schon deine Agenda fertig gemacht für die 2 Tage in München?
Ja, habe ich gestern gepostet auf LinkedIn. Das sind 3 Veranstaltungen jetzt mittlerweile. Die erste Veranstaltung ist eine Plenumssitzung. Da spreche ich mit spannenden Leuten über das Thema Technologie und Versorgungsrealität. Also wir werden eine Brücke schlagen von deren Tech, App und Algorithmus und so weiter, aber ich werde sie fragen, was bringt es für die Versorgungsrealität? Also wie kriege ich das auf die Straße, damit wirklich vielen Menschen geholfen wird? Das ist so das Panel, da freue ich mich sehr drauf, auf der großen Bühne. Dann kurz Zeit später auf der kleinen Bühne habe ich meine Masterclass, die habe ich genannt The Second Wave in Healthcare. Es geht darum, jetzt war die erste Welle Startups und so weiter und was ist die nächste große Welle? Und das verrate ich dir jetzt noch nicht. Weil ich will ja ein bisschen Spannungsbogen aufhalten. Und das dritte ist auch wieder sonntags entstanden aus einer Laune, also gestern, aus einer Laune heraus, so, was machen wir eigentlich Mittwochabend? Und dann nach 22.55 Uhr ist da Ende und da habe ich jetzt 100 Meter von der Messe eine Kneipe gemietet, die privat, über den Dominik Vorringer in seinem Netzwerk. Und da werden wir die ganzen Leute umrouten, beziehungsweise die können dann rausgehen und auch vor allem Externe können kommen, die kein Ticket haben. Und bei uns kriegt jeder ein Brezel, Butter und Salz und eine warme Umarmung kostenlos dazu.
Ja, ich war schon kurz davor zu fragen, wenn du im Zug irgendwie hängen bleibst, wo findet die nächste Rooftop-Party statt?
Ja, diesmal auf dem Boden, aber mit vielen Brezeln und vielen coolen Leuten an der Messe direkt.
Ja, ich werde am zweiten Tag zum Thema mentale Gesundheit sprechen und habe mich persönlich sehr gefreut, dass die Bits and Pretzels dem Thema Health Tech seine Widmung gibt. Sie hätten ja auch in, keine Ahnung, Automotive gehen können, in Energie und Sonstiges. Aber das im Bereich Healthcare zu machen, hat mich sehr gefreut und zahlt, glaube ich, auch darauf ein, was wir früher miteinander besprochen haben, dass es salonfähiger wird, dass die Digitalisierung der Medizin, ich sag mal, für ein breiteres Publikum sorgt und dass wir auch darüber gute Möglichkeiten und Schnittstellen haben, uns mit anderen Industrien zu verzahnen. Lieber David, jetzt haben wir uns knapp 30 Minuten unterhalten. Es war mir eine Freude. Ich glaube, wir werden jetzt in München das Gespräch möglicherweise bei Butterbrezen weiterführen. Ja, gute Anreise nach München und vielen Dank, dass du dir die Zeit für die Show genommen hast.
Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte.